willkommen zu einer neuen Folge von Sporternährung, dein Wissenschaftspodcast rund um das Thema der Ernährung im Sport. Ich bin Marius.
Und ich bin Vanessa. Außerdem sind heute Julia, Luca und Jonas zu Gast.
Du bist, was du isst. Viele von euch haben das bestimmt schon mal gehört, vielleicht von der Oma, dem Opa. Wir werden euch heute quasi durch dieses Thema führen und euch zeigen, was genau dahinter steckt und dass eigentlich schon ziemlich viel Wahres an diesem Satz ist. Und genau deswegen werden wir uns vor allem dem Thema der Proteine jetzt, also wir sind bei dem ersten Makronährstoff, den wir heute mal komplett durchleuchten werden, um dann auf diesen Merksatz zu kommen und euch zu zeigen, dass dieser wahr ist. Und dafür habe ich zunächst eine grundlegende Frage an Jonas. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie Proteine aufgebaut sind.
Proteine bestehen aus Aminosäuren. Die Aminosäuren sind verbunden durch Peptidverbindungen. Und da entstehen durch zwei Aminosäuren Dipeptide, durch drei Aminosäuren Tripeptide. Und ab 50 kann man dann von Polypeptiden sprechen. Und wir nehmen die in der Nahrung halt nicht nur als Aminosäuren auf, sondern halt immer in Verbindungen aus mehreren.
Okay, das heißt, viele Aminosäuren zusammen ergeben dann diverse Peptide und viele Peptide zusammen bilden am Ende unsere Proteine.
Genau.
Okay, dann gibt es ja auch Unterschiede bei den Aminosäuren selbst. Man hört ja immer von essentiellen oder nicht essentiellen Aminosäuren. Was bedeutet das?
Der Körper braucht 20 verschiedene Aminosäuren, davon sind 8 essentiell und 12 stellt der Körper selbst her. Und essentiell heißt einfach, dass der Körper die Aminosäuren durch die Ernährung oder durch die Nahrung auf sich nimmt und die anderen kann er sich halt selbst herstellen.
Okay, 8 von denen können wir nicht selbst herstellen, die müssen wir unbedingt essen, sonst würden wir nicht mehr funktionieren. Und jetzt wieder zurück von den Aminosäuren zu den fertigen Protein quasi. In dem Zuge gibt es auch den Begriff der kompletten Proteine. Was bedeutet das denn?
Dahinter steckt, dass Lebensmittel, wo alle 8 essentiellen Aminosäuren drin sind, als komplette Proteine gelten.
Okay, neben dieser dichotomen Einordnung zwischen komplett und nicht kompletten Proteinen gibt es noch eine wesentlich wichtigere Instanz, um die Qualität von Nahrungsproteinen einordnen zu können. Man hört immer wieder den Begriff der biologischen Wertigkeit. Was sagt die uns denn aus?
Ja, die biologische Wertigkeit beschreibt einfach die Wertigkeit der Lebensmittel, die man durch die Nahrung zu sich nimmt und die am Ende dann der Körper zu körpereigenen Proteinen herstellen kann.
Das heißt, je höher der Score der biologischen Wertigkeit, desto weniger dieses Proteins muss ich essen, um eine bestimmte Menge an Körperproteinen zu produzieren?
Ja, genau.
Und wie kann ich das kompensieren, wenn ich Proteine mit niedriger biologischer Wertigkeit habe, wie es zum Beispiel bei pflanzlichen Proteinen der Fall ist?
Dann müssen einfach mehrere Produkte mit unterschiedlichen Aminosäuren zu sich genommen werden, damit die biologische Wertigkeit sich zusammenrechnet und dann auf denselben Wert am Ende kommt.
Genau, darüber haben wir ja auch schon in der letzten Folge, also in der Folge zum Thema Veganismus gesprochen. Wenn euch das näher interessiert, könnt ihr da einfach nochmal reinhören. Zur Funktion von Proteinen lässt sich sagen, dass es keinen festen Speicher gibt, wie zum Beispiel einen Fettspeicher. Es gibt zwar einen kleinen Aminosäurenpool, also das sind quasi die Aminosäuren, die noch frei sind, also die unverarbeitet sind und gerade noch keine Bestimmung haben sozusagen. Die sind an keinem bestimmten Ort, die sind einfach im Plasma und in den Körperzellen. Und beim Muskelaufbau zum Beispiel werden die Aminosäuren dann aus diesem Pool entzogen. Wenn gerade Muskulatur abgebaut wird, kommen sie in den Pool zurück. Also das ist so eine Anzahl an Aminosäuren quasi, die stetig umgebaut wird. Das sind nicht stundenlang oder tagelang die gleichen Aminosäuren, die wechseln stetig. Und auch durch die Nahrung kann dieser Aminosäurenpool quasi genährt werden. Das sind dann die Proteine, die wir aufnehmen, die dann in Aminosäuren abgebaut werden und die dann auch im Blut zur Verfügung stehen. Diese freien Aminosäuren, die wir dann auch zum Teil durch die Nahrung aufnehmen, da wird dann auch deutlich, dass es immer wichtig ist, stetig Proteine zu sich zu nehmen, werden dann halt für die verschiedensten Funktionen genutzt. Also Proteine sind natürlich ein Teil der Muskulatur, die macht wahrscheinlich auch den größten Anteil insgesamt aus. Aber Proteine machen auch so circa 15% der Körpermasse aus. Wenn man sich das mal vorstellt, eine Person, die 100 Kilo wiegen würde, würde also zu 15 Kilo auch aus Proteinen bestehen. Und diese tragen dann zu Gewebsstrukturen bei oder sind auch wichtige Bestandteile des Stoffwechsels oder des Transportsystems. Also sie bringen zum Beispiel den Sauerstoff im Körper umher und auch Teile des Hormonsystems bestehen aus Proteinen. Und um diese ganzen Funktionen zu erfüllen, müssen aus diesen freien Aminosäuren, die ich vorhin genannt habe, erstmal Proteine werden. Und dieser Prozess nennt sich Proteinbiosynthese. Aber was genau hat das auf sich?
Okay, bevor wir jetzt genau ins Detail gehen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass unser Muskel, also wenn wir jetzt über muskuläre Proteinbiosynthese sprechen, was uns ja vor allem auch im Sport interessiert, dann baut sich unser Muskel täglich auf und ab. Das heißt, Strukturen, die irgendwie veraltet sind oder zum Beispiel zerstört, also kaputt, das hört sich jetzt schlimm an, aber das passiert bei jedem Muskelkater im Prinzip, dass kleine Mikrorisse entstehen. Und diese Strukturen müssen abgebaut werden und parallel kommen ja auch neue dazu. Sonst würden wir unsere Muskulatur ja nicht verändern können. Wenn sich dieser Auf- und Abbau im Gleichgewicht hält, dann bleiben wir im Prinzip derselbe Mensch. Wenn es ein Ungleichgewicht gibt, also wir haben mehr aufbauende Phasen als abbauende, dann sprechen wir auch von einem Anabolismus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich an Muskelmasse zunehmen. Und andersrum, wenn der Abbau dem Aufbau überwiegt, sei es in Phasen, wo wir bettlägerig sind, krank, wenig essen oder auch andere Krankheiten können dazu führen, dann verlieren wir Muskelmasse und Proteine werden abgebaut und nicht in der Form wieder hinzugeführt, dass wir das halten und wir nehmen ab. Und das würde man dann Katabolismus nennen. Diese Umsatzrate liegt im Schnitt bei 1-2% pro Tag, was, wenn man das jetzt mal bildlich sprechen würde, bedeutet, wenn du dir jetzt mal deinen Oberschenkel anschaust und du hast einen höheren Umsatz bei 2%, dann würden in 50 Tagen alle Proteine, die du jetzt in deinem Oberschenkelmuskel hast, nicht mehr bestehen, sondern komplett ausgetauscht sein. Wenn du dann eher Richtung 1% gehst, sprechen wir von 100 Tagen. Was uns natürlich im Sport interessiert, sind die Mechanismen, die jetzt dazu führen, dass wir mehr Muskelmasse aufbauen. Denn in den meisten Fällen bedeutet Muskelmasse auch mehr Kraft und mehr sportliche Leistungsfähigkeit. Und das ist ja auch das, was AthletInnen ständig aufbauen oder halten möchten. Der allergrößte Reiz, wenn wir jetzt mal bei den Proteinen in unserem Muskel bleiben, die für die Entwicklung von Kraft verantwortlich sind, dann sind das Myosin und Aktin, die in unserer Muskelzelle dafür sorgen, dass wir Kraft generieren. Und wir möchten die aufbauen, dann führen wir ein Krafttraining durch. Und das ist quasi der höchste Reiz, den wir setzen können, damit unser Organismus merkt, okay, ab jetzt muss ich anabol werden, ich möchte mehr aufbauen. Welche Reize genau dahinter stecken und was dann angekurbelt wird, das ist ein hochkomplexer Apparat. Aber im Endeffekt müsst ihr euch merken, wenn ihr Kraft aufbauen wollt oder Muskelproteine, dann ist ein Krafttraining die zielführendste Form. Darüber hinaus, interessanterweise, führt auch schon die Zufuhr von Nahrungsproteinen zu einer Erhöhung der Muskelproteinbiosynthese. Und vor allem, im Schnitt sagt man so 20 Gramm komplettes Protein. Das bedeutet, es sollten alle essentiellen Aminosäuren enthalten sein. Und das heißt, wenn wir Nahrungsprotein essen, alleine das führt dazu, dass unser Körper Proteine aufbaut. Und die Kombination aus Training als auch Nahrungsprotein ist quasi das Nonplusultra für uns. Das heißt, wenn wir regelmäßig trainieren und immer darauf achten, vollständige Proteine zuzuführen, dann ist das eigentlich alles, was wir brauchen, um Muskulatur aufzubauen. Die Muskelproteinbiosynthese, so wie auch alle anderen Proteinbiosynthesen, finden in den Zellkernen statt. Ganz kurz, dieser Prozess kann in zwei Teilprozesse gegliedert werden. Und das wäre zum einen die Transkription. Hier spielt unsere DNA eine wichtige Rolle. Auf der DNA befinden sich quasi die Codes für all unsere Proteine im Körper. Das heißt, die DNA wird abgelesen, dieser Code wird kopiert, geht aus dem Zellkern raus, wird in unserem Zellplasma weiter verarbeitet. Diesen Prozess nennen wir dann Translation, das ist der zweite quasi. Und am Ende können wir aufgrund dieser Kopie von einem bestimmten Gen, welches ein bestimmtes Protein kodiert, dieses Protein nachbauen. Und das ist ganz kurz und grob die Proteinbiosynthese. Und wie wir das messen können, kann auf verschiedenen Wegen funktionieren. Im Prinzip modifizieren wir bestimmte Aminosäuren. Nennen wir jetzt mal eine Aminosäure, die vor allem immer irgendwie modifiziert wird. Das ist Phenylalanin. Und die unterscheidet sich dann zu den natürlichen Formen dieser Aminosäure. Und die wird dann injiziert in unseren Körper. Wir bekommen Muskelgewebe entnommen in Form einer Muskelbiopsie. Es wird in den meisten Studien, in sportwissenschaftlichen Studien, ein Reiz durchgeführt oder appliziert, also zum Beispiel ein Krafttraining, um zu schauen, wie gut dieses Krafttraining ist oder nicht, wie hoch die Proteinbiosynthese danach ist. Und nach diesem Training, Stunden danach, werden dann weitere Biopsien entnommen. Und was dann im Labor passiert, ist zu schauen, wie viel von dieser von uns veränderten Aminosäure quasi zu Muskelprotein geworden ist und sich im Muskel befindet. Und je mehr davon vorhanden ist, desto höher ist die Proteinbiosyntheserate. Und das Ziel ist es eigentlich, eine möglichst hohe Proteinbiosyntheserate zu erzeugen. Und so können wir das grob messen. Auf der anderen Seite gibt uns dieses Messverfahren einen ziemlich interessanten Einblick, nämlich diese von uns applizierten Aminosäuren sind ja eigentlich nichts anderes als die Aminosäuren, die wir auch über die Nahrung zunehmen. Und bereits nach einigen Stunden finden wir die schon in unserer Muskulatur. Was bedeutet, dass das, was du isst, in wenigen Stunden quasi in deinen Muskel eingebaut wird. Und dann sind wir bei dem Beispiel von dem Muskel, den ich dir gerade genannt habe, der sich in 50 oder 100 Tagen einmal komplett erneuert. Also du kannst dir jetzt überlegen, was du jetzt gleich zum Mittag oder zum Abend oder vielleicht ist es auch noch morgens zum Frühstück isst. Und die enthaltenen Proteine, die sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht alle davon, nur kleine Teile, denn wir wissen ja, nur 1-2% des Muskels ändert sich täglich. Aber diese Proteine werden dann zu deinem neuen Körper. Das heißt, jetzt sind wir auch schon bei der am Eingang gestellten Behauptung, du bist, was du isst. Und es stimmt im Prinzip.
Jetzt haben wir relativ viel über den theoretischen Hintergrund quasi gehört, wie die Muskelproteinsynthese funktioniert. Aber jetzt wollen wir mal eher in die Praxis schauen und uns anschauen, wie viel Proteine wir denn überhaupt zu uns nehmen sollten. Was sagt denn die DGE zum Beispiel, was eine ganz normale Person, die jetzt nicht besonders viel Sport treibt, an Proteinen zu sich nehmen sollte?
Also für gesunde Erwachsene, das heißt zwischen 19 und 64 Jahren, wird eine Proteinmenge von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wenn man zum Beispiel älter wird oder wenn man jünger ist. Bei Kindern und Säuglingen wird zum Beispiel eine Menge von 2 bis 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Und bei Älteren, das heißt über 64 Jahre, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Gibt es dann auch noch andere Situationen mit einem erhöhten Proteinbedarf?
Ja, zum Beispiel bei schwangeren oder stillenden Müttern. Also bei Schwangeren ist es so, dass die Zufuhr sich ungefähr 20 Gramm erhöhen sollte und bei stillenden Müttern um 10 Gramm. Und dann zum Beispiel noch bei Personen, die unter viel Stress leiden, Krankheiten haben oder verletzt sind. Genau, und noch zum Beispiel erhöhter Bedarf ist bei Jugendlichen aufgrund von Wachstum und dann natürlich noch bei SportlerInnen.
Und wie sehen die Empfehlungen bei SportlerInnen genau aus?
Also bei ambitionierten SportlerInnen wird eine Zufuhr von 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Das ist halt immer abhängig von dem Trainingszustand und den verschiedenen Trainingszielen, die die Person befolgt. Dieser Proteinwert sollte jetzt kein fester Wert in der täglichen Ernährung sein, sondern sollte sich halt immer flexibel anpassen lassen an den Zielen, der Intensität oder dem Umfang vom Training.
Ja, genau. Auch die ACSM und ISSN empfehlen, die starre Einteilung in Ausdauer und Kraftsport nicht mehr zu machen, sondern, wie du schon genau gesagt hast, das je nach der spezifischen Trainings- und Wettkampfsituation anzupassen. Wichtig ist dabei immer zu beachten, dass genügend Energie zugeführt wird, damit die Proteine nicht oxidiert werden müssen und zu Energie oder als Energie verwendet werden können, sondern wirklich, wie wir zum Beispiel vorhin gehört haben, in die Muskulatur eingebaut werden können. Auf diese Empfehlung zu kommen, ist je nachdem, in welchem Bereich man sich da befindet, gar nicht immer so einfach, vor allem wenn man sich halt in den höheren Spektren befindet. Proteinreiche Lebensmittel, die man da gut verzehren kann, sind natürlich tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte wie zum Beispiel Käse und auch Eier liefern natürlich relativ viele Proteine auf geringe Masse. Aber wenn man da eher auf die pflanzlichen Lebensmittel zurückgreifen möchte, bieten sich Hülsenfrüchte wie Soja, Linsen oder Erbsen an und auch Getreideprodukte können da zur Versorgung beitragen. Das Ganze würden wir jetzt gerne nochmal veranschaulichen. Da haben wir eine ganz gute Abbildung in einem Paper gefunden, die werden wir euch auch verlinken. Da wird dargestellt, wie viel Gramm eines Lebensmittels wir brauchen, um die 20 Gramm Protein, von denen wir vorhin gesprochen haben, im Zuge der Proteinbiosynthese, um auf diese 20 Gramm zu kommen. Relativ wenig bräuchten wir an Schweinefleisch zum Beispiel. Da würden schon 70 Gramm Fleisch ausreichen, um auf die 20 Gramm Protein zu kommen. Das extreme Gegenbeispiel wären zum Beispiel Kartoffeln. Da bräuchten wir 1050 Gramm Kartoffeln und die würden dann 20 Gramm Protein liefern. Also das wäre über ein Kilo. Das ist natürlich absolut nicht praktikabel. Genauso oder ähnlich ist es mit braunem Reis. Da müssten wir 650 Gramm zu uns nehmen, um auf 20 Gramm Protein zu kommen. Das ist natürlich eine utopische Portion. Aber dazwischen liegen dann noch so Produkte wie zum Beispiel Soja. Da würden auch schon 90 Gramm reichen, um 20 Gramm Protein zu erreichen. Und an Erbsen oder Kichererbsen müssten wir jeweils 240 bzw. 260 Gramm Proteine zu uns nehmen. Da wird halt so ein bisschen deutlich, wie viel unterschiedliche Lebensmittel so an Protein liefern. Das kann ganz interessant sein, vor allem wenn man da vielleicht Schwierigkeiten hat oder einen das interessiert, dass man auf seine Proteinzufuhr kommt, kann man sich da ruhig mal verschiedenste Lebensmittel anschauen und schauen, wie viel man da wirklich von zu sich nehmen könnte. Das veranschaulicht das ganz gut.
Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich auch von ganz alleine relativ ausgewogen ernähren und in unserer Nahrung, in unseren Supermärkten gibt es eigentlich nie das Problem, dass wir nicht auf unsere Proteine kommen, außer man entscheidet sich vielleicht, tierische Produkte ganz zu meiden. Das heißt, wenn wir weniger Proteine essen als diese zuvor genannten Zufuhrempfehlungen, kann es sein, dass wir unseren Körper nicht optimal beliefern und eventuell sogar Muskelmasse verlieren. Man könnte ja auch jetzt einfach dahin gehen und diese Richtlinien nehmen, aber einfach noch darüber hinaus viel mehr essen an Proteinen, um sicherzugehen, dass wir nicht in ein Defizit irgendwie uns hineinessen. Aber wenn man sich mit zu viel Protein beschäftigt und da sich mal so ein bisschen auch im Internet umschaut, stößt man relativ schnell auf das Problem, das dort geschilderte Problem, dass eine zu hohe Proteinzufuhr die Nieren schädigt und vor allem die Nierenfunktion. Und der grundlegende Mechanismus, wieso denn die Nieren da jetzt irgendwie auftauchen, ist folgender. Und zwar ist in den Aminosäuren in unserer Nahrung immer auch Stickstoff enthalten. Und bei bestimmten Spaltprozessen wird dieser frei. Und der Körper möchte sich diesem Stickstoff entledigen, welcher quasi dann in der Leber umgebaut wird zu Harnstoff. Und Harnstoff bindet dann zwei Stickstoffmoleküle, wird dann von der Niere quasi filtriert, also dem Plasma entzogen und kann dann über den Harn ausgeschieden werden. Das ist der grundlegende Mechanismus. Und die Idee ist jetzt, wenn wir relativ viel Protein essen und dadurch halt auch den Aminosäurenpool in unserem Plasma anheben, dann kann es zu einer Überforderung der Niere kommen, die dann irgendwann nicht mehr richtig arbeitet und sogar krankhaft zerstört wird, sodass wir wirklich ernsthafte Probleme kriegen können. So die Hypothese. Und da würde ich jetzt gerne Julia fragen, was sie denn darüber recherchiert hat und weiß, was denn dahinter steckt und woher solche Behauptungen kommen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt, dass die meisten Bedenken stammen einfach von Patienten und Patientinnen mit Nierenversagen oder Niereninsuffizienzpatienten. Und da ist sicherlich klar, dass die eine proteinarme Ernährung vorteilhaft sein könnte für diese Patienten und Patientinnen. Aber es ist wichtig, dass man eben diese Pathophysiologie nicht auf gesunde, trainierte Personen ausweitet, denn diese sind eben nicht beeinträchtigt und können daher eine höhere Proteinzufuhr umsetzen.
Wovon Julia da jetzt gesprochen hat, wird auch als sogenannte Brenner-Hypothese bezeichnet. Ein Forscher namens Barry Brenner aus den 70ern und 80er Jahren schaute sich genau nämlich dieses Verhalten an, von angefangen im Tiermodell, kranken Ratten, die zum Beispiel niereninsuffizient waren, und schaute dann, wie die Filtrationsrate der Niere, also die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate, denn beeinflusst wird durch zu viel oder wenig Protein. Und da ist es tatsächlich äußerst schädlich. Also wenn Nierenprobleme vorherrschen und wir essen viel Proteine im Tiermodell und das auch später gezeigt im Menschen, dann kann das schwerwiegende Folgen haben. Allerdings gehen wir ja in unserem Sportsetting davon aus, dass unsere Nieren total gut funktionieren. Und deswegen weiter die Frage, was ist denn in einer gesunden Population bekannt oder was sagt hier die Datenlage?
Es gibt mehrere Übersichtsartikel, die zeigen, dass es Beweise gibt, die sagen, dass eine erhöhte Proteinzufuhr bei gesunden und sportlich aktiven Personen kein gesundheitliches Risiko darstellt. Es gibt auch eine Meta-Analyse mit einer Dauer von bis zu einem Jahr, die davon spricht, dass Proteinzufuhr von ungefähr 2,5 bis 3,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bei eben diesen gesunden, krafttrainierten Personen keinen schädlichen Effekt darstellt. Das konnte dann auch damit nachgewiesen werden, dass weder Blutfette noch Marker der Nieren- und Leberfunktion schädliche Effekte aufzeigten.
Ja, ganz genau. Also bis heute gibt es keinen Beweis dafür, dass eine voll funktionierende Niere irgendwie Schaden davon trägt, wenn wir zu viel Proteine zuführen. Wie gesagt, wir sollen ja nur als normale Person 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zuführen. SportlerInnen können bis zu 2 gehen. Darüber hinaus ist es so, dass es keine positiven Effekte oder keine additiven Effekte mehr hat. Das heißt, ihr könnt zwar mehr essen, aber ihr werdet jetzt nicht stärker oder ihr nehmt mehr Muskelmasse zu. Aber ganz wichtig für euch ist, dass es auch nicht schädigend wirkt. Also wenn ihr euch sicher gehen wollt, dass ihr euren täglichen Proteinbedarf deckt, dann könnt ihr ruhig auch ein bisschen mehr essen, um euch sicher zu sein, dass ihr irgendwo in den Bereichen auf jeden Fall liegt, die ihr braucht. Und ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass das irgendwie schädlich wirkt. Wenn ihr irgendwann in eurem Leben mal bei einem Arzt, einer Ärztin wart und ein Blutbild habt machen lassen, dann werden ja genau auch immer solche Parameter von Leber und Niere etc. etc. mit erhoben und das sollte eigentlich bekannt sein. Wenn ihr doch Angst davor habt, dann macht doch einfach mal ein Blutbild, sucht euren Hausarzt, Hausärztin auf und besprecht das. Wenn es sich herausstellt, dass eure Niere völlig gesund ist, braucht ihr euch keine Sorgen darüber machen, zu viel Proteine zu essen.
Dann kommen wir jetzt auch zum Ende der Folge. Ihr solltet in der Folge oder nach der Folge jetzt eine grobe Ahnung haben, wie Proteine aufgebaut sind, was ihr bei der Zufuhr beachten solltet und was für Funktionen sie haben. Außerdem haben wir gelernt, wie sie gebildet werden und welche Reize dazu führen. Und da haben wir euch quasi anschaulich gemacht, dass ihr Also dass der Satz, du bist, was du isst, schon irgendwo seine Berechtigung hat und gar nicht einfach nur so daher gesagt ist. Außerdem haben wir gezeigt, wie viele Proteine ihr so zuführen solltet und dass die Brennerhypothese nicht greift, wenn ihr gesund seid, also dass ihr keine Angst vor einer zu hohen Proteinzufuhr haben solltet, solange ihr gesunde Nieren habt. In der nächsten Folge wollen wir dann nochmal über Proteine sprechen, aber ein bisschen mehr über den Sportkontext. Also da werden wir mit Sicherheit über Supplemente sprechen oder wann wir vielleicht optimalerweise Proteine zuführen sollten, um den Muskelaufbau nochmal stärker zu fördern. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Wir freuen uns, dass ihr bis jetzt zugehört habt und freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet.